So, dritter Teil von neuem Standort. Irgendwie hat unsere Technik da ein bisschen schlapp gemacht, aber das soll uns nicht hindern, in die dritte Abteilung einzutreten. Und von der Medienabteilung eine Etage tiefer habe ich eine ganz kleine Bitte, ob wir einen gewissen Trend vielleicht den melden können, wer von Ihnen nach Ende der dritten Veranstaltung vorhat, so eine MP3-CD mitzunehmen. Darf man ein grobes Handzeichen bitten? 2, 4, 6, 8, 10, 20, also 20, so gut 20, ja? So gut 20, habt ihr das gehört da unten und sehen tut ihr mich ja auch, also mindestens 20. Sie sind glücklich und zufrieden und ich habe meine Aufgabe getan. So, was war unser Gedankengang? Unser Gedankengang war, wie handelt Gott an Israel? Wie macht er das? Wie zeigt sich unser Gott, damit wir ihn ein wenig mehr verstehen, in Anführungszeichen, soweit wir Menschen das überhaupt können? Und wie werden wir durch das Modell seines Handelns an Israel ermutigt für unseren eigenen Weg? Und natürlich war uns klar, das kann immer nur bruchstückartig sein. Wir spüren auch, wie diese ganzen Dinge miteinander zusammenhängen. Wir sind eingestiegen über die Erwählung, über die Berufung, über die Geschichte, den Geschichtsplan, über die Wortoffenbarung, haben Glaube und Bewährung und haben das Feld von Treue und Liebe, was hinter mir noch einmal skizziert ist, ebenfalls beschrieben. Bei Treue und Liebe habe ich Ihnen noch daneben den Text der sogenannten Gnadenformel aus 2. Mose 34, 6 dazu geschrieben, wo das ganze Begriffsfeld, was zur Güte und was zur Treue gehört, mit angenommen wird, nämlich Herr, Herr Gott, barmherzig, gnädig, geduldig, gütig, von großer Gnade und Treue. Das ganze Feld ist in diesen beiden Worten Gnade und Treue umfasst. Gnadenformel, dieser große Text aus 2. Mose 34, 6. Und nun wollen wir noch ein Schrittchen weiter marschieren und zu diesen wesentlichen Begriffen, die nun für das Verstehen Gottes und sein Handeln mit seinem Volk Israel wichtig sind, gehört ein weiterer Begriff, den man mit Verantwortung am besten umschreiben kann. Sie können auch, ich bin nicht mehr auf Sendung. Jetzt muss ich erst umgewöhnen. Sie können das auch mit dem Begriff Freiheit bezeichnen. Freiheit und Verantwortung ist das, was im Alten Testament uns begegnet, wenn wir davon das wahrnehmen, dass unser Gott den Menschen nicht zu einer Marionette gemacht hat. Und auch den glaubenden Menschen nicht zu einer Marionette macht. Und dass dieser Mensch, auch der Mensch des Glaubens, von ihm ganz bewusst als ein Mensch bestimmt wird, der in einer Freiheit, einer Verantwortung, in einem eigenständigen Subjekt unterwegs ist. Das heißt, im ganzen Alten Testament begegnet uns auch der Glaubende, der Nichtglaubende sowieso, aber auch der Glaubende immer auch in diesem bewussten Wahrnehmen seiner Verantwortung für sich selbst. Ich kann also aufgrund meiner Freiheit, die ich habe, auch ganz anders leben, auch als Glaubender. Ich kann in Eigenwille, ich kann in Auflehnung, ich kann in Hochmut, ich kann in Distanz, ich kann in Lässigkeit leben. Das alles ist ebenfalls möglich und dann werde ich dafür auch zur Verantwortung gezogen und habe auch die Konsequenzen meines Handelns dann auch zu tragen. Und das ist ein ganz großer Textpassus, den wir insbesondere in den großen prophetischen Texten vor uns haben. Viele von Ihnen, die großen Propheten gelesen haben, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, vor allem diese ersten drei, begegnen ja immer wieder diesem Gerichtshandeln Gottes an seinem Volk. Und das Gerichtshandeln Gottes an seinem Volk ist ja kein Vernichtungsgericht. Ist ja kein Gericht, wo er jetzt gegen seine Treue handeln würde, sondern wo er aufgrund seiner Treue, aufgrund seiner Liebe, doch aufgrund des Weges, den sein Volk geht, auch das Volk zur Verantwortung zieht für die Entscheidungen, die sie getroffen haben. Das sind Texte, die uns manches Mal keine Freude machen, die uns ein bisschen gegen den Strich gehen. Und doch sind es ganz, ganz wichtige Texte, die man eigentlich zusammenfassen kann mit einem Wort, zum Beispiel aus dem Propheten Jeremia, Jeremia 2, Vers 19, wo Gott dann sagt, deine Bosheit ist Schuld dass du so geschlagen wirst und dein Ungehorsam, dass du so gestraft wirst. Das heißt, du trägst im Moment nicht irgendeinen Schicksalsschlag, du hast auch nicht gerade eine Phase der Bewährung, sondern dir geht es in dem, wie es dir so geht, weil das die Konsequenzen deines Handelns, deines freien, zur Verantwortung ziehenden Handelns tatsächlich sind. Und dann kommt dieser Satz, der bei Luther so übersetzt wird, du musst inne werden, und erfahren, was es für Jammer und Herzeleid bringt, den Herrn, deinen Gott, zu verlassen. Das ist ja genommen wie eine Gesamtüberschrift über diese Umgangsweise Gottes mit seinem Volk, dass Gott sagt, du bist keine Marionette. Du bist auch nicht passiv irgendwie an mich gebunden, sondern du kannst deinen Weg gehen, du kannst ihn so gehen, du kannst aber so gehen. Das hat die Konsequenz, das hat die Konsequenz. Also das Bild, was wir im Neuen Testament, insbesondere im Galaterbrief im 6. Kapitel haben, das Bild von Saat und Ernte. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Das gilt auch und gerade für den glaubenden Menschen. Und das nimmt Gott sehr, sehr ernst. Es ist der freie Mensch, der mit eigenem Wille und eigener Verantwortung seinen Weg geht. Und Gott nimmt uns da auch seine Pädagogik und seine Maßnahmen hinein, dass es sein Volk da führt. Und dann müssen sie auch manches Mal die Frucht ihres Tuns erleben. Und nun haben wir bei dem, was wir nun von Israel erleben, schon zwei wesentliche Bereiche. Das eine war dieser Bereich der Bewährung, wo wir merken, da geht Israel einen besonderen Weg, den wir ebenfalls in unserem Glauben haben. Und wir haben hier einen Bereich der Eigenverantwortung, wo ebenfalls Israel einen besonderen Weg geführt wird. Und wir erleben als Glaubende ebenfalls genau diese Felder. Diese Felder, wo es um Bewährung geht, da geht es ja nicht um Schuld, um Bewährung. Und wo es um Eigenverantwortung geht, wo es auch um Schuld geht. Und manches Mal ist das gar nicht so einfach, das auseinanderzuhalten. Das wissen wir. Wo wir durch unsere Lebensführung dann neu sortieren müssen, was mache ich da eigentlich gerade durch? Gehe ich ein Feld der Bewährung durch? Oder habe ich ein Stück Eigenverantwortung wahrzunehmen, wo Gott mich da führt? Manches Mal ist da auch seelsorgerliche Begleitung und Beratung dran, damit wir uns da nicht leichtsinnig meinen, da haben wir es mit Bewährung zu tun, dabei haben wir es mit Eigenverantwortung zu tun, oder umgekehrt, wir haben es mit Eigenverantwortung zu tun, aber eigentlich wäre es Bewährung. Also da braucht man manches Mal Klärung, die auch von außen wichtig ist, um das hinzukriegen. Aber für uns gilt ebenfalls, wir sind auch als solches der männliche Gemeinde nicht an Marionettenfäden Gottes aufgehängt. Das hätten manche gern. Das hätten manche gern. Dann wären sie mich in keiner Weise verantwortlich für den Mist, den sie verzapfen. Gott sagt, nein, 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 du bist ein Subjekt, in dem ein Geist wohnt. Und da gilt immer auch, dass ich dich nicht in einer Weise an mich binde, die dir nicht eine Eigenverantwortung ließe. Eine Eigenverantwortung ließe. Und das ist etwas ganz Wesentliches. Deswegen kann der Apostel Paulus den neuen Menschen Christus auch mit einem Imperativ auffordern. Lass das, mach das, geh so. Ändere deinen Weg, wie auch immer, ist der neutestamentlichen Gemeinde in gleicher Weise gesagt. Also ein wichtiges Feld ist das Feld der Verantwortung. Und dazu gehört eine Vielfalt der Texte, insbesondere des Propheten, der Propheten, klassisch natürlich insbesondere die großen Propheten, denen wir teilweise über viele Kapitel Erziehungsmaßnahmen Gottes erklärt bekommen, wie er mit seinem Volk umgeht, nicht um es zu vernichten, nicht um es in die Tonne zu kloppen, nicht um einen sinnlosen Zorn zu praktizieren, sondern um Eigenverantwortung und Konsequenzen des eigenen Handelns aufzuzeigen. Dazu zählt eben auch zum Beispiel manche Tragik, die in der Geschichte Israels liegt. Ja, manche Tragik der Geschichte Israels ist nicht zuallererst eine Phase der Bewährung, sondern eine Konsequenz aufgrund schuldhaften Verhaltens. So zumindest sieht es der Prophet. Der Prophet sieht zum Beispiel den Untergang des Nordreiches so. Das Ende des Nordreiches kann man nur auf der einen Seite beurteilen als Sinn, wie sollten sie gegenüber der assyrischen Macht auch standhalten. Wenn das gewollt worden wäre, hätte es sein können, selbstverständlich. Aber es wird angekündigt als aufgrund ihres schuldhaften Verhaltens angeordnete Gerichtszeit Gottes. In gleicher Weise für das Südreich die sogenannte babylonische Gefangenschaft. Israel ist nicht in die babylonische Gefangenschaft marschiert und im Vorzeichen, welch unverdienter Schicksalsschlag ist uns jetzt widerfahren und da müssen wir uns jetzt eben bewähren, sondern sie wussten, siehe Klagelieder des Jeremia, sie wussten, wir sind jetzt da, wo wir sind, aufgrund dessen, dass uns das durch den Propheten Jeremia unter anderem dauernd angekündigt worden ist, dass genau das kommt, wenn ihr nicht euer Verhalten ändert. So, das heißt, da gibt es einen schuldhaften Zusammenhang, der auch Konsequenzen hat. Dass dann Gott mit ihnen in der babylonischen Gefangenschaft da ist und ihnen auch dann die Befreiung aus der babylonischen Gefangenschaft wieder als neue Heilszeit ankündigt, das ist wieder ein extra Kapitel, wo wir wieder beim Thema der Treue und der beständigen Liebe Gottes sind, die aber das Thema der Verantwortung ja nicht aufhebt. Und so gehören verschiedene Aspekte zusammen, sonst wird unser Gottesbild, unser Geschichtsbild, unser Führungsbild natürlich sehr schnell lastig und einseitig. Das Zehnte, was ich gerne Ihnen noch mitgeben möchte, ist das Thema der Ehre. Und zwar der Ehre Gottes. Der Ehre oder auch der Herrlichkeit Gottes. Ein für uns in unserem Kontext und auch von unserer Glaubensprägung nicht so tief bei uns verankerter Gedanke, in Klammern leider. Denn wenn Sie nun die Bibel, das Alte Testament aufschlagen, merken Sie, das spielt im Denken des Alten Testamentes eine ganz herausragende Rolle, dass es darum geht, dass der lebendige Gott zu seiner Ehre kommt und dass das Wegnehmen der Ehre, der Ehrverlust, das Entziehen von Ehre mit Gottlosigkeit und Glaubenslosigkeit zu tun hat. Und dass es deswegen ganz entscheidend darauf ankommt, dass der Glaubende Gott dadurch, dass er glaubt und wir Gott begegnet, diesem Gott auch wieder die Ehre gibt. Und dass das Verhalten Gottes mit seinem Volk so aufgebaut ist, dass Gott durch die Art und Weise, wie er mit seinem Volk umgeht, zu seiner Ehre kommt. Und das können Sie an verschiedenen Dingen ganz wunderbar erkennen. Ein ganz wichtiger Aspekt ist dabei, dass alle Führung Gottes so läuft, dass die Ehre der Führung nicht beim Menschen landet, sondern beim lebendigen Gott. Ein ganz wichtiges Grundprinzip Gottes. Am Ende wird nicht der Mensch geehrt und gelobt, fehlerhaft, sondern der lebendige Gott wird gelobt. Auf der menschlichen, irdischen Seite sieht es genau andersherum aus. Da wird das gelobt, was der Mensch hingekriegt hat, was der Mensch schafft, was der Mensch hinbekommt und wie wunderbar der Mensch in allem ist. Und auf der Gottesseite geht es gerade umgekehrt. Da wird es so gelenkt und so geführt, dass klar wird, der lebendige Gott und nicht ich, der Mensch, habe das geschafft. Dazu macht es aber Gott so, dass das in allem, was er mit diesem Volk tut, auch sehr deutlich wird. Also, ich sage es mal ein bisschen einfach, was muss er dann dazu tun, dass das sehr deutlich wird? Er muss dem Menschen, auch gerade dem glaubenden Menschen, so dermaßen die Möglichkeiten entziehen, dass es auf jeden Fall deutlich ist, ich bin dazu nie und nimmer in der Lage. Wenn jetzt etwas geschieht, dann ist es für mich und alle Umgebung klar, das war nicht in meinem Vermögen, nicht in meinen Möglichkeiten, sondern ganz und ausnahmslos Gottes Sache. Und da begegnen wir ja einer Fülle von Erfahrungen des Volkes Israel, einzelner Glaubenden der Gemeinde, die für uns immer wieder dieses Element in sich tragen, des Entzugs der Möglichkeiten der Kräfte auf Menschenseite zugunsten der Ehre Gottes. Ich nehme Sie ganz, ganz kurz mit in die biblische Modellwelt. Also, der Klassiker, David und Goliath. David und Goliath. Zu sehen, das war ganz eindeutig, dieses Unternehmen war so dermaßen einseitig, dass man von vornherein wusste, wenn hier was passiert, dann nicht, weil so ein kleiner, geschickter, pfiffiger David das noch hingekriegt hat, zu dem wir manches Mal stilisieren, sondern das war ein klassisches, suizidales Unternehmen. Nicht mal war von vornherein klar, der Mann ist dem Tod geweiht mit dem, was er davor hat. Wenn nicht der lebendige Gott zugunsten dieses Hirtenjungens mit seinen Steinen da auftritt. Und dieser Gedankengang spielt bei der David- und Goliath-Geschichte eine ganz wichtige Rolle in der Nichtwahrnehmung der Rüstung, die Saul ihm anbietet. Sie erinnern sich? Da war doch ein Versuch, ihn quasi ein bisschen aufzumotzen, strategisch-militärisch aus der Nullnummer noch irgendwas zu machen. Und genau das wird bewusst auch wieder weggenommen, dass es wirklich ganz krass deutlich wird, da steht ein Hirtenjunge mit seinen paar Steinen und dem lebendigen Gott. Und auf der anderen Seite steht diese fleischgewordene Gesamtpaketrüstung der Philister und hat seine Power und seine Kraft. Und es ist natürlich für jeden vernünftigen Menschen klar, wenn ich auf jemanden zu setzen und zu wetten hätte und ein bisschen Verstand hätte, dann würde ich mein Geld auf Goliath setzen. So, und jetzt kommt der Gottesfaktor und der Gottesfaktor schlägt voll zu. Und dann kann sich eben nicht der David auf die Schulter klopfen und sagen, was bin ich für ein Held? Sondern muss sagen, was haben wir für einen Gott, der mit so einer irren Methode einem Hirtenjungen und einem Stein so eine Fleischfestung niederstreckt. Das ist der Ewige, der Allmächtige. Wem gebührt die Ehre? Ihm und nicht dem David. Ihm gebührt die Ehre. Und dieser Gedankengang, den finden Sie ja dann insbesondere im Propheten Jeremia. Wir lesen zum Beispiel Jeremia 17,5. Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht dadurch mit seinem Herzen vom Herrn. Grundgedanke Gottes, ich will zu meiner Ehre kommen und entziehe dadurch euch Kräfte und Möglichkeiten, die mir eine Ehre schmälern könnten und die euch auf diese falsche Spur setzen könnten, als ob es in eurer Hand läge, irgendetwas Entscheidendes und Wesentliches tatsächlich hinzukriegen. Wir nehmen ein ganz bekanntes praktisches Beispiel noch dazu, um das nochmal zu illustrieren. Die Passage aus 2. Chronik 32, wo wir von dieser Belagerung Jerusalems durch Sanherib hören und Hiskia, dieser seltene Exemplar eines gottvertrauenden Königs, tatsächlich nicht auf Sanheribs Vorschlag eingeht, Jerusalem zu öffnen und preiszugeben, sondern sagt, Gott wird uns helfen. Er hat nichts in seiner Hand, er hat keine militärischen Möglichkeiten, sondern es war ein klassisches Kamikaze-Unternehmen. Und dann sagt hier in 2. Chronik 32, 7 und 8 Hiskia einen ganz entscheidenden Satz: Seid getrost und unverzagt, fürchtet euch nicht, verzagt nicht vor dem König von Assur, noch vor dem ganzen Heer, das bei ihm ist. Denn mit uns ist ein Größerer als mit ihm. Starke Begründung. Nicht, wir raffen uns auf, wir sammeln noch die letzten Einheiten, wir wagen das, wir ziehen das durch, sondern bei uns ist ein Größerer als mit ihm. Und dann mit ihm, jetzt kommt die Jeremia-Stelle, mit ihm ist ein fleischlicher Arm. Mit uns aber ist der Herr, unser Gott, dass er uns helfe und er unseren Streit führe. Und das Volk verließ sich auf die Worte Hiskias, des Königs von Juda. Und dann kommt dieser grandiose Sieg, Sie wissen das, wo dann in dieser Nacht der eine Engel mit 185.000 Soldaten aufräumt und dann ist am nächsten Morgen der ganze Spuk vorbei. Ja, aber der Gedanke dahinter ist, maximaler Entzug der Kräfte, um eine Sache hinzukriegen, maximale Ehre für den lebendigen Gott. Die Ehre liegt einzig und allein beim lebendigen Gott. Nicht Fleisch, sondern Geist. Nicht groß, sondern klein. Es soll nicht durch Heer der Kraft geschehen, Zacharja, sondern durch meinen Geist geschehen. Und natürlich, um noch ein Beispiel wenigstens zu nennen, die berühmte Gideon-Passage. Das ist ja das, was uns dann sofort einfällt. Das ist ja hilfreich, dass uns das klar wird, wie Gott das macht. Und wir wissen alle miteinander, dass das wirklich ganz real so auch im geistlichen Leben geschieht, dass Gott Kräfte schmälert, bewusst Kräfte schmälert. Wir versuchen, Kräfte zu sammeln und Gott sagt, ich nehme sie dir weg. Wir sagen, das geht doch nicht, wir sind doch sowieso schon am Ende. Und Gott sagt, nein, wir müssen noch mehr am Ende sein. Und das war da genau das, diese minzige kleine paar tausend Mann-Truppe, die da um diesen Gideon herum waren. Und dann rät ja Gott ihm zum ersten Mal erst einmal die mosaische Regel einzuführen und wieder gelten zu lassen. Wer Panik hat, geht, dann gehen ja schon erstmal die ersten zigtausend, dann bleiben die wenigen tausend noch über, dann kommt diese Trennung da beim Wasserlecken und sonst was, dann bleiben diese 300 Hansel über, die offensichtlich nichts Sinnvolleres zu tun haben, als ihr Leben zu beenden. Und dann sind diese 300 Mann mit Gideon da, da ist für jeden glasklar, gegen diese Walze der Midianiter ist das absolut undenkbar, unmöglich, unmöglich. Ich entziehe dir maximal die Kraft, um maximal meine Ehre hochzufahren. Und jetzt kommen sie mit mir und merken, das macht Gott nicht nur mit seinem Volk Israel damals so, das wird er auch in Zukunft so tun. Und das ist natürlich etwas ganz Besonderes. Denn sie wissen, das ist etwas, was an den innersten Kern des jetzt real vorfindlichen Israels geht. Nie mehr in die Lage kommen, unterlegen zu sein. Genau dahin wird Gott sie führen. Genau dahin wird Gott sie führen. Denken Sie an Sacharja 12, denken Sie an Sacharja 14. In eine Lage zu kommen, mit absoluter Verzweiflung zu wissen, niemand kann uns mehr helfen. Unsere ganze höchst moderne Militärmaschinerie, unsere ganzen wunderbaren Erfahrungen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sind alle Makulatur gegenüber dem, was jetzt da ist. Jetzt kann uns nur noch einer helfen, nur noch einer. Und dann kommt der eine und sagt, ich helfe euch. Ich helfe euch. Aber es wird nicht durch Heer, auch beim real jetzt vorfindlichen Israel, es wird nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Auftritt, durch meinen Geist, spricht der Herr. Und dann wird um den Abend das Licht sein, wenn der Herr mit den Heiligen auftritt. Das ist Israel. Aber ich möchte natürlich sie nicht nur auf Israel führen, sondern ich möchte ihnen natürlich deutlich machen, das ist das Prinzip der neutestamentlichen Gemeinde. Das ist ganz tief das Prinzip der neutestamentlichen Gemeinde. Und wir merken, wie diese Prinzipien tatsächlich von Gott durchgezogen werden. Und wenn wir sie nicht akzeptieren, dann müssen wir sie lernen. Gott wird seine Prinzipien nicht ändern. Und er hat seine Gemeinde, seine heilige Gemeinde, ganz bewusst ausgesprochen schwach aufgestellt. Ganz schwach aufgestellt. Und das hassen wir. Das hassen wir. Das wollen wir nicht. Und deswegen versuchen wir ununterbrochen, das zu ändern. Mit Image-Kampagnen, mit Monetisierungsversuchen, mit Zahlen zusammenkratzen, mit irgendwelchen Vergleichen, die was ich was woher gezogen sind, versuchen irgendwie was darzustellen. Und je mehr wir versuchen, was darzustellen, desto alberner wird's. Und am Ende merken wir, er will es nicht. Jesus hat es uns gesagt, ihr seid die kleine Herde. Ich sage, nein, wir sind groß. Wir sind viele. Nein, ihr seid die kleine Herde. Und nicht nur zahlenmäßig, ihr seid auch inhaltlich total schwach. Nein, Herr, wir sind gut. Nein, ihr seid nicht gut. 1. Korinther 1. Die Torheit Gottes ist weiser. Seht doch jetzt mal nach, liebe Brüder. Guckt doch mal eure Gemeindeliste durch. Meine Güte, es sind nicht viel Mächtige, nicht viel Angesehene, nicht viel Berufene. Guckt doch mal das Gesocks an, was sich da sammelt euren Gemeinden jeden Sonntag. Dieses Sammelsurium. Wenn ihr Edle, wenn ihr die Elite, wenn ihr die Top-Leute finden wollt, dann geht nie in eine Kirche. Da ist der Rest. Da ist der Rest. Glauben Sie es nicht? Ab und zu mal verirrt sich ein Edler und ein Berufener und Weiser. Aber eigentlich ist in der Gemeinde Jesu der Rest. Und das merkt man der Gemeinde Jesu auch an. Haben Sie irgendwann mal versucht, mit der Truppe irgendwo Punkte zu sammeln? Das kriegen Sie nicht hin. Sie werden sich immer blamieren mit dem Haufen. Immer. Gucken Sie mal die mediale Szene an. Wir schaffen das nicht, Gemeinde Jesu gut medial rüberzubringen. Das kann nicht gelingen. Das kann vom Prinzip her nicht gelingen. Jeder Bericht von Christen irgendwo im säkularen Fernsehen, mal abgesehen von Motiven, die auch manchmal daneben der Spur sind, aber allein vom Ansatz her, das wirkt immer komisch, immer neben der Spur, immer unangepasst, das passt nicht. Warum, Herr? Warum? Das Geringe hat er erwählt und das Schwache hat er erwählt. Ach so. damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Neues Testament, 1. Korinther 1. Damit, wie geschrieben steht, wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Das ist ein ehrenes Gesetz der Gemeinde Jesu. Und Sie wissen mit mir, die ein klein bisschen in die Kirchengeschichte reinschauen, jedes Mal, wo Gemeinde dieses ehrende Gesetz missachtet hat, ist es voll daneben gegangen. Zu unserer Berufung gehört die Erkenntnis an dir, du Glied meiner Gemeinde, an dir, du Schaf meiner Herde, an dir, du mein Nachfolger, an dir hängt das Unternehmen nicht. Es liegt einzig und allein an dem Haupt und an dem Hirten und an dem Herrn, an dem liegt es. Und wenn irgendjemand am Ende geehrt wird, dann nicht die tolle Truppe der Christen, sondern ihr Herr. Jesaja 42,8 als abschließendes Wort dazu, auch da gäbe es manches noch zu sagen. Ich, der Herr, das ist mein Name. Ich werde meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. So kriege ich das Unternehmen hin. Denn am Ende wird einer geehrt, der lebendige Gott. Der lebendige Gott. Und deswegen ist eins der Grundprinzipien, dass Gott geehrt wird. Deswegen gelingt auch die Religion nicht. Deswegen gelingt auch Religion nicht. Denn Religion setzt immer auf den Menschen. Und Gott sagt, nein, nein. Deswegen schaffe ich dich neu. Kannst du etwas für eine Neuschöpfung? Nein. Kannst du etwas dafür, dass du geboren wurdest? Nein. Siehst du, das will ich. Ich habe dich geistlich neugeboren aus den Toten rausgeholt. Das habe ich getan. Da hast du überhaupt nichts dazu getan. Deswegen liegt die hundertprozentige Ehre, dass du lebst, allein bei mir und nicht an der Leistung einer Religion. Ich werde meine Ehre keinem anderen geben. Das ist ein Grundprinzip Gottes. Das ist so wichtig, dass man es bis in die Gemeindeprogramme hineinnehmen müsste. Denn sonst macht man manchmal Gemeindeprogramme, die gehen an den Grundlinien Gottes vorbei. Elftens. Keine Geschichte Israels ohne das Thema Leiden. Leiden, und zwar Leiden um der Erwählung, um der Berufung, um Gottes, um des Messias willen. Ich nehme Sie nur ganz kurz mit hinein in den großen Gottesknechtsteil des Propheten Jesaja. Das ist das, was er uns in Jesaja, in den Gottesknechtsliedern ausgesprochen eindrücklich beschrieben wird. Dass der Messias in seinem Kommen der Leidende sein wird. Er wird so dermaßen der Leidende sein, Sie denken nur an Jesaja 53, so dermaßen der Leidende sein, dass er der Allerverachtetste ist, der Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Wir haben ihn für nichts geachtet. Dabei trug er unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber, ganz wichtig, hielten ihn für den, der von Gott geschlagen und gemartert wäre. Das Leiden führt in eine solche Geschichtserfahrung hinein, dass der Leidende nicht nur verachtet wird von Menschen mit all dem, was dazugehört, sondern die schlimmste Form des Leidens die ist, dass er sich als den empfinden muss, den der lebendige Gott verlassen hat. Deswegen ist der tiefste Satz, sicherlich mit der tiefste Satz am Kreuz, diese ganz, ganz, ganz wichtige, elementare Klage von Jesus. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hat er ja nicht, Klammer auf. Aber so, genau so muss das im tiefsten empfunden sein, dieses Leiden, das selbst der, um dessen Willen er ja gelitten hat, letztendlich sich von ihm abwendet. Und man eher den Eindruck haben muss, jetzt bin ich wirklich von, wie wir sagen, von Gott und Menschen verlassen. Das Leiden gehört elementar zur Geschichte Gottes mit Israel dazu. Heißt, wir haben neben der Bewährungslinie und der Verantwortungs- und Freiheits- und Gerichtslinie eine weitere ganz wichtige Linie in der Beurteilung, was gerade mit Israel geschieht, nämlich der Leidenslinie. Und das Leiden, was dieses Volk um des Messias willen auf sich nimmt, ist absolut enorm. So enorm, dass der Prophet Jesaja sagt, du hast ein doppeltes an Schmach empfangen, ein doppeltes an Schmach, also über das normale Maß, was schon absolut ausreichend gewesen ist, habe ich dir, meinem Volk, eine doppelte Dosis zugemutet, weil du erwählt und berufen bist. Ach du Schande, das sollte man mal mit kalkulieren. Der Erwählte und Berufene ist gleichzeitig der, der ins Leiden mit hineingenommen wird. Und das gilt im Neuen Testament in gleicher Weise für die Gemeinde. Die von ihm Erwählte und Berufene ist gleichzeitig die, die ins Leiden mit hineingenommen wird. Die um Jesu willen, ein Paket zu tragen hat, das sie nicht tragen müsste, wenn sie nicht an Jesus Christus glauben würde. Wie das Leiden aussieht, ist nach Ort und Zeit und Funktion und was ich was total verschieden, wie der lebendige Gott das meint, seinen Gliedern zumuten zu müssen. Da haben wir ja in unserer Zeit einen extremen Unterschied, das wissen wir, das wissen wir. In diesem Moment, wo wir hier friedlich zusammensitzen, unter dem Schutz eines säkularen Staates auf der einen Seite, werden auf der anderen Seite der Erde irgendwo Menschen massakriert, weil sie an Jesus glauben. Und die verschiedensten Dinge, das ist alles klar. Wir hatten hier während der Jugendkonferenzen Mitarbeiter von Open Doors da, der von seiner Nordkorea-Reise berichtet hat, da können Sie am Ende nur die Hände falten und sagen, Gott, erbarm dich, erbarm dich. Ja, aber welches Maß an Leiden Gott wem auch immer wie zumuten, immer seiner Gemeinde? Es gilt grundsätzlich, der Erwählte und Berufene ist auch der, der hier mitmarschiert. Ist uns das klar? Ist uns das klar? Das gehört elementar mit dazu. Haben Sie mich verfolgt? Werden Sie euch auch verfolgen. Haben Sie mich gehasst? Werden Sie euch auch hassen. Wollten Sie mich nicht haben, werden Sie euch auch nicht haben. Ist uns das klar? Das gehört zur Grundlinie der neutestamentlichen Gemeinde. Ich denke, vielfach uns ist das nicht klar. Uns ist das nicht klar. Wir sind so ausgelegt auf Akzeptanz, auf Sympathie, auf Harmonie, dass wir das total irre finden, wenn jemand uns nicht nett und hilfreich und angemessen und für die gesamtgesellschaftliche Entwicklung relevant empfindet. Gott sagt, nein, nein, ihr seid ein kaputter Haufen, der neben der Spur läuft und je länger das läuft, wird das klar werden, dass sie euch nicht wollen. Das muss man nicht künstlich hervorrufen, das geschieht von selbst. Aber das gehört mit dazu. Als der Apostel Paulus in Kapitel 9, der Apostelgeschichte, zum Glauben gerufen wurde und Ananias seinen Spezialauftrag bekam, da hat Gott diesem Ananias gesagt, du musst diesem Paulus erklären, dass er ein auserwähltes Rüstzeug für mich ist. Also ihr habt ein ganz besonderes Werkzeug mir berufen. Stimmt ja, einzigartig. Wunderbar, schön, nicht wahr? Der erkennen muss, wie viel er um meines Namens willen leiden wird. So, dann beginnt die Geschichte des Apostels Paulus. Und es ist ein Mann, der ohne irgendwelche masochistischen Selbstmitleidphasen der durchmarschiert ist. Hat keinen einzigen Missionseinsatz mit einer Ehrenstadtbürgermedaille abgeschlossen. Er ist überall rausgeflogen. Wenn er nur rausgeflogen ist, war es noch glimpflich. Von rausgeprügelt bis zur Steinigung. Er hat mal aufgezählt, Sie wissen das im 2. Korintherbrief, was da so abgelaufen ist in seinem Leben. Wie oft er verprügelt wurde, wie oft er zusammengeschlagen, wie viel Gefängnisaufenthalt. Da kommt schon eine ganz schöne Latte zusammen. nicht in die falsche Spur kommen. Nur begreifen, das gehört zur Geschichte der Gemeinde heute mit hinein. Es gibt den alten biblischen Grundsatz für das Volk Israel und für seine Gemeinde. Wie es für den Messias galt, Leiden zuerst, Herrlichkeit danach. Leiden zuerst, Herrlichkeit danach. Und dieser Grundsatz, den müssen wir mit im Blick haben, wenn wir unseren Weg des Glaubens gehen. Und dazu zählt unter anderem das, was wir auch in diesen Buchtiteln vorhin erwähnt haben, dass wir die zukünftige Geschichte Israels da, so können wir sicherlich ohne Dramatisierung sagen, noch ein Kapitel der Trübsal Jakobs vor der Tür steht, was Gott mit seinem Volk da durchmarschieren wird. Dass die gesamte Welt sagen wird, es wäre gut, wenn die nicht mehr da wären. Es wäre gut, wenn wir dieses Problem um der Menschheit willen komplett lösen könnten. Lasst uns zusammentun und dieses Problem endgültig lösen. Dann sind wir genau da, wie die vor 2000 Jahren das dachten. Wenn wir den einen das Problem Jesus lösen, dann, so war doch die Idee im Synhedrion, dann haben wir endlich Ruhe und haben sogar noch Gott einen Dienst damit getan. Das kann man sogar noch abbuchen als besondere religiöse Leistung. Haben wir endlich Frieden hingekriegt auf diesem Planeten. So weit wird es kommen. So weit wird es kommen. Dass Jerusalem ein Problem darstellt, dass Israel ein Problem darstellt, dass sie so weit hineingeführt werden, dass die Weltgemeinschaft sagt, wir müssen uns jetzt endgültig um der Menschheit willen, um diesen Krebsbereich kümmern, dass da endlich Friede einkehrt. Sie werden noch denken, sie tun damit Gott einen Dienst. Und dann wird man sich nicht wundern, wenn der Einzelne auch im Volk Israel sagt, mein Gott, warum hast du uns verlassen? Und das zu begreifen, es ist Linie Gottes, es ist Linie Gottes. Das Leiden gehört beim Messias dazu, das gehört beim Volk des Messias dazu, das gehört bei der Gemeinde des Messias dazu. Leiden zuerst, Herrlichkeit danach. Modell im Alten Testament, Josef. Josef. Bei allem Spinnigen dieses Teenagers, was nachher abgelaufen ist in Ägypten, was er durchgemacht hat, die Jahre im Gefängnis, diese aus seiner damaligen Sicht sinnlosen, furchtbaren Jahre im Gefängnis, wie ein Stück Vieh verkauft zu werden, mit all den seelischen Schäden, traumatisiert, würden wir heute sagen, wie dieser Mann durchs Leben marschiert ist. Warum? 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 Um dieses finalen Zwecks willen. Damit durch ihn die vielen, nämlich die ganze Familie, gerettet wird. Das Leiden des Messias, sinnlos? Nein, nicht sinnlos. Dieses Leiden hat eine enorme Frucht. Die Frucht ist die Errettung der Welt. Und so wird das Leiden der Gemeinde und das Leiden seines Volkes ebenfalls hineingenommen in diese eigenartige, ganz besondere Geschichte. So ist Gott. So ist Gott. Ich schließe ab mit einem Ding, das ist mir wirklich noch wichtig. Also geben Sie mir noch 5 Minuten. Sieg, Sieg. Sieg klingt ja so triumphalistisch, ist gar nicht gemeint. Sondern ich möchte Sie auf etwas aufmerksam machen, dass wenn Gott siegt, und er wird siegen, dann hat er eine ganz andere Art zu siegen. Unsere Siege sind ja so Siege, wo wir uns durchgerungen haben und wo es dann Besiegte gibt und die fliegen dann irgendwo rum und sind am Ende und denken Sie an den klassischen Hollywood-Streifen, die Bösen am Rand und das Licht erhebt sich über alles hinweg und dann ist es dramatisch, wunderschön, nach unten fliegt der ganze Rest. Die Siege Gottes sind nochmal ganz anders und ich denke, dass wir da die Art Gottes verstehen. Gott siegt in einer so genialen Weise, dass es eben nur Gottes würdig ist. Und zwar siegt Gott trotz, man kann es sogar noch anders formulieren, sogar gerade im Versagen seiner Leute. Das ist ganz besonders. Das gibt es nur bei Gott. Versager werden in die Tonne gekloppt, das ist normal. Ja? Wer versagt, fliegt raus. der macht nicht mehr mit im Spiel der Helden. Ja? Bei Gott ist es anders. Bei Gott ist es so, dass er nicht nur trotz des Versagens seiner Leute zum Ziel kommt, das wäre ja auch schon genial. Du bist zwar eine Niete, aber ich schaff's trotzdem. Sondern dass Gott sogar mit dem Versagen seiner Leute zu einem ganz außergewöhnlichen Sieg kommt. Ganz wichtig ist jetzt, dass sie da nicht die Tür aufmachen, auch nur ganz kurz nicht die Tür aufmachen, nach dem Motto, Hanna, ist ja egal, was ich mache. Ja? Wir sind ja zu fast allen perversen Gedanken fähig, auch zu dem, deswegen sage ich Ihnen, also Klammer zu, ich habe es gesagt, sodass wir begreifen, da liegt die besondere Schönheit des Sieges Gottes, dass er nicht nur trotz, sondern mit den Niederlagen seiner Leute zu außergewöhnlichen Siegen kommt. Ich möchte Ihnen gerne an einem der ganz Großen im Alten Testament zwei Beispiele zum Schluss aufzeigen, von diesem ganz besonderen Art, wie Gott siegt. Bei David. David. Wir kommen ja morgen drauf. Morgen wird Rainer Wörth über die Batzeba-Geschichte sprechen. Und David hat einen ganz brutalen Fehler sich geleistet. Einen ganz brutalen Fehler. Ja, brauchen wir gar nicht drum rumreden. Es ist sowieso interessant, dass die beiden größten Figuren, von denen wir im Alten Testament Material haben, beide Kapitalverbrecher sind. Mose ist ein Mörder und David ist ein Ehebrecher. Sehr erquicklich für alle, die Idealfiguren brauchen. Ja, wir haben bei den beiden größten Figuren im Alten Testament Kapitalverbrechen vorliegen. Und dieser Ehebruch mit all den Folgen und dem angeordneten Mord und was da alles dazu gehört, Sie kennen die Geschichte, ist eine ganz harte Kerbe im Leben des David. Ganz eindeutig. So. Das Geniale ist, das wissen Sie ja, Psalm 51, diese Umkehr des David, dieses Begreifen, was ist da passiert? Was ist da geschehen? Und er nutzt dieses einzigartige Geschenk der Treue und der Liebe Gottes, zu der er Güte und Barmherzigkeit zählt. Heraustreten aus dem alten Bereich, hineintreten in den Bereich des Lichtes Gottes. Psalm 51, der große Bußpsalm. Sie kennen den. So. Jetzt würden wir sagen, wunderbar, das ist ja schon mal noch richtig gut gelaufen. Jetzt sollte er, nach unserem moralischen Verständnis, das ja viele heute praktizieren, auf jeden Fall vom Amt zurücktreten und auf jeden Fall die Amtsgeschäfte ruhen lassen, sich nie wieder irgendwo im christlichen Bereich zeigen oder im alten Bereich zeigen, denn als Gefallener bist du ja raus. Dem ist schon mal überraschenderweise nicht so. Der bleibt König. Ach, schon für uns ganz überraschend, der ist also offensichtlich tatsächlich, das ist für viele moralistisch denkende Jesusleute bis heute eine Katastrophe, der ist tatsächlich vollständig mit seiner Umkehr rehabilitiert. Wir lieben ja die geköpften Christen, nicht wahr? Wenn die raus sind, Fehler, je größer sie sind und desto mächtiger die Fehler, desto besser, wenn wir sie gegen die Wand klatschen können. Das genießt der alte Mensch, der alte Adam. Und Gott sagt, nein, ich habe ihm die Schuld vergeben, das ist vergeben. Das ist für uns schon mal, für ganz viele, ganz schwierig. Aber es wird noch schlimmer. Es wird noch schlimmer. Wissen Sie, wie schlimm das wird? Sie wissen es, ne? Der Heirat, der diese Batzeba ordnungsgemäß irgendwann dann tatsächlich. Und nach der Gerichtsphase des Sterbens des ersten Kindes wird diese Frau ja wieder schwanger. Jetzt hat er doch so viel Frauen. Und so viel Kronprätendanten. Und Gott sagt, den von der Frau, den mache ich zum König. Bitte sehen Sie das? Sehen Sie den Triumph der Gnade? Ich bitte Sie, dass Sie das sehen, dass Gott keine billig, das ist ein so genialer Sieg Gottes, ein so genialer Sieg, dass er der Sünde aber auch nicht die letzte Macht lässt, sondern sie so entmächtigt, also sagt, sogar mit dieser Sauerei mache ich etwas Wunderschönes. Und Salomo wird geboren, der Jedidja, der Geliebte, der Geliebte. Das ist Gott. Verstehen Sie es ein bisschen? Das ist Gott. Das ist kein einfaches Zudecken von irgendwelchen Sünden. Das ist kein gegen die Wand klatschen von moralischen Verfehlungen. Das ist kein oberflächliches Du bist der Sünder. Das ist ein Begreifen, wie genial Gott ist, dass am Ende seiner Geschichte, Sie verstehen den Satz jetzt, bitte, bitte nicht falsch, selbst die Sünde ihm noch dienen muss. Damit er zu genau den Siegen kommt, die er sich vorgenommen hat. Und von allen möglichen Söhnen des David, da kann man ja den Überblick verlieren, wird es genau der eine, der Salomo. Das ist genial. Das ist Gott. Dann ist er fast am Ende. Hat es fast geschafft. dann kommt dieser Mann, dieser hochbegabte Mann, so kurz vor der Zielinie noch, macht er noch den größten Mist. Diese Volkszählung, erinnern Sie sich? Das tut einem ja fast leid. David, was soll das denn? Und selbst Joab, dieser Adler, er sagt, David, nicht gut, nicht gut. Nein, er zieht's durch. Er zieht's durch, er ist dieses pure Alpha-Tier, selbst noch als Senior. Das wird gezählt und dann wird gezählt. Und dann zieht ihn Gott zur Rechenschaft. Du kannst dir aussuchen, was du willst. Und Sie wissen, er entscheidet sich, in die Hände Gottes zu fallen und der Gerichtsengel marschiert durch Jerusalem hindurch und unendlich viele Menschen sterben. Und über ganzen David bricht alles zusammen, was er da angerichtet hat. Die ganzen Leichen. Nur aufgrund seines Hochmutes, seines Stolzes passiert dieses ganze Elend. Und der Engel steht an der Tenne Araunas draußen, das gerade am Aufräumen. Und das stoppt dann der Engel, das stoppt der Engel. Und dann sagt uns 2. Chronik, und dadurch hat Gott dem David den Tempelplatz finden lassen. Ist doch Wahnsinn. Ist doch Wahnsinn. Über dem Ort dieses Gerichtsengels, der letzten großen Niederlage, bevor er dann endlich die Augen zumachen durfte, schafft Gott einen Hinweis auf die genaue Lokalität, wo sein Ort, sein heiliger Ort, der heiligste Ort für das Volk Israel überhaupt sein soll. Da, genau an der Tenne Araunas, da auf dem Berg Moria, da, wo vorher Abraham mit dem Isaak war, da will ich meinen Tempel haben, genau da, wo der Gerichtsengel stand über deiner Sünde, da verherrliche ich mich mit meinem Tempelbau. Ist das nicht unglaublich? Ich hoffe, Sie haben das bitte, ich hoffe so sehr richtig verstanden. Das ist kein billiges Zurechtbiegen und kein schnell von Sünden weg. Das ist ein Triumphieren der Gnade. Ein Triumphieren der Gnade, selbst über dem Versagen seiner Leute. Das kriegt nur Gott. Das ist für mich ein viel heiligerer Sieg als manche Schlachten, die geschlagen werden. Wenn Gott über so viel Versagen, über so viel Zerbruch, über so viel Sünde, sich in dieser Weise in seiner Gnade verherrlichen kann und sagen kann, mir dient, wie es im Psalm 119 heißt, mir dient alles, alles. Und dann ist etwas deutlich von diesem Gott und mit dieser Art geht Gott um. So geht er auch mit Ihnen um und mit mir, mit seiner Gemeinde. Mit seiner Welt. Und schafft und wird das schaffen. Er wird das schaffen. Dass Gnade in Art und Weise triumphiert, dass uns wirklich die Spucke wegbleibt, wenn wir das sehen, wie er das hinkriegt. Und dann stehen wir davor und sagen, Gott, ich will das gerne lernen, wie du bist. Nicht wie die Systeme dieser Welt ticken, das weiß ich doch schon lange. Und nicht wie manche normale Religion läuft, das weiß ich auch. Ich will sehen, wie du bist so wunderbar anders. In dem, was wir jetzt miteinander diesen 12 Schritten versucht haben, ein wenig zu arbeiten. Und lass mich mit meinem Denken, meinem Erwarten, meinem Glauben, meinem Handeln hineinkonform werden mit dem, was da geschieht. Schenk mir eine Komplementarität mit dem, was hier geschieht. Ein Übereinstimmen mit dem, was hier geschieht. Dass so wie du mit deinem Volk Israel gehandelt hast und so wie du mit deiner Gemeinde gehandelt hast, so du auch mit mir persönlich handeln wirst. Dass Lobpreis über diesen Gott geschieht, echter Lobpreis. Und dann auch Freude in diesen Schritten den Weg zu gehen, das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Ewiger Gott, wir haben mit Anbetung angefangen, wir wollen mit Anbetung aufhören. Wir wollen dich preisen darüber, dass du bist, wie du bist und dass wir dich ein ganz klein wenig auch in diesen paar Stunden wieder neu vor Augen gestellt bekommen haben und uns freuen an dir, unserem Gott. Du bist einzigartig, unvergleichlich. Anbetung sei dir. Danke für deine Selbstvorstellung. Danke für das, was du uns von dir zeigst, in deiner Erwählung, deiner Berufung, deiner Geschichte, deinem Wort, was du in Bewährung und Glaube, was du in Güte und Liebe und Treue, was du in Verantwortung, was du in diesen ganzen großen Werten in unser Leben hineinlegst, hab von Herzen Dank dafür. Du bist unvergleichlich. Wir bitten dich von ganzem, ganzem Herzen, lass uns hineinreifen und hineinwachsen in diese Art, wie du mit deinem Volk und wie du auch mit uns umgehst. Lass uns nicht außen vor bleiben, lass uns nicht auf der Strecke bleiben, sondern das Pfund, was du in unser Leben hineingelegt hast, auch wuchernd investieren, dir zur Ehre, Menschen zum Segen, uns zum Glück. Anbetung, Ehre, Lob, dir, unserem Gott. Amen.